Also der Hintergrund für diese Geschichte ist folgende. Die Syrer, die wollten Krieg führen gegen Israel. Das ist nichts Neues, das passiert bis heute. Und der Feldherr musste immer Folgendes erleben. Die Israeliten konnten sich enorm gut darauf einstellen. Er vermutete, da muss es einen Spion geben. Es heißt, sie haben, wir würden heute sagen, in schalldichten Räumen, sie haben also hinter verschlossenen Mauern Kriegsrat gemacht. Und das, was sie dort beraten haben, das kannte der israelische Feldherr. Also es muss aus unserer Mitte doch wohl jemand geben, der ihm das hinterträgt. Und das Geheimnis war, dass der Prophet Elisa als Sprachrohr Gottes den israelischen König immer auf die jeweilige Situation einstellen konnte. Und deshalb, als das nun der Syrer erfuhr, da sagt er, diesen Mann müssen wir kidnappen, und da beginnt nun der abgedruckte Text. Also zunächst mal eine alte Geschichte, aber ein paar Stichworte sind ja enorm aktuell, die stehen fast jeden Tag in der Zeitung. Eins habe ich eben schon genannt, Syrer und Israel, ein Dauerkonflikt. Und wer mal auf den Golanhöhen war und hört, wie dort auch etwa im Sieben-Tage-Krieg die Schlachten gewonnen war, der hat fast ähnliche Berichte wie hier. Ich will nur einen sagen, ich habe dort jemanden kennengelernt, der im Nahkampf dort gekämpft hat, auf der Golanhöhe. Kein Baum, kein Schatten. Guckt man runter in einen israelischen Kibbutz. Und dieser Kibbutz, der hat sehr viele schöne, hohe Bäume. Und aber die Syrer hatten es natürlich leichter, von oben nach unten da immer wieder Erfolge zu haben. Dann hatten die Israelis einen Spion bis nach Damaskus in die höchsten Regierungsstellen einschleusen können. Der ist mit dem damaligen syrischen Boss dorthin und hat dem Folgendes erzählt. Unsere Soldaten, die müssen hier oben in dieser glühenden Hitze sein. Die Israelis da unten, die haben schattige Bäume. Lass uns doch überall da, wo ein Unterschlupf von uns ist, einen Baum pflanzen, damit auch unsere Soldaten Schatten haben. Und das hat er gemacht. Und von daher wussten die Israelis auf einmal, wo sie immer den Feind anzutreffen hatten, nämlich da, wo die Bäume da oben stehen, und haben dann auch, wie gesagt, im Nahkampf diese Schlacht gewonnen. Aber es ist jetzt nicht die Aufgabe, solche Geschichten zu erzählen. Also Syrer, Israel. Jeden Tag steht was in der Zeitung. Und es steht seit einiger Zeit auch jeden Tag was in der Zeitung, dass man drahtlos ausspähen kann, was andere beraten oder wo andere ein E-Mail schreiben oder ein Telefongespräch führen. Und auch das ist also hier schon vorgegeben. Das sind zwei äußere Dinge, die uns auffallen und die diesen Text ganz aktuell sein lassen. Und dann gibt es aber auch noch zwei Dinge, die mehr schlichter Art sind. Nämlich einmal wird hier ein Spruch bestätigt, der im Volksmund oft gesagt wird. Auch von Menschen, die nicht an Jesus glauben. Nämlich, dass die Leute sagen, es muss auch noch irgendwas mehr zwischen Himmel und Erde geben, als was wir sehen und hören. Also das ist so ein Schnack, den man immer wieder hört. Und der zweite Satz, der sehr modern ist, ist der, den hier der Diener Gehasi sagt, nämlich, oh weh, was soll ich machen, ich weiß nicht weiter. Also von daher haben wir hier einen sehr aktuellen Text. Von den Sorgen, die man haben kann, haben wir ja schon gehört. Oh weh, mein Herr, das, was alles gegen uns ist, das ist doch viel größer als das, was mit uns ist. Und das ist also der Einstieg für diese Geschichte. Und nun passiert etwas, was auch, glaube ich, mein täglich und dein täglich Brot ist. Gehasi steht morgens ganz früh auf, er soll einen Botengang machen, außerhalb der Stadt etwas besorgen und sieht, rings um die Stadt hat der Gegner einen Ring geschlossen, eine Einkesselung vorgenommen, überall Wagen und Rosse, also der Feind ist stark und wie soll ich da durchkommen, oh weh, mein Herr. Und dann zählt er, Elisa und er, 2 gegen 1000, da kann man nichts machen. Und in schönem Lutherdeutsch heißt es dann, derer sind mehr, die gegen uns sind, als derer, die auf unserer Seite sind. Ich glaube, solche Situationen kennen wir auch. Dass wir denken, das, was alles jetzt auf uns eindrückt, ist schwerer und größer und mächtiger als die Kraft, die wir haben, wenn wir alles so zusammenkratzen. Und das kann sein, dass wir körperlich merken, es dringt etwas auf uns ein, was wir nicht verkraften. Aber auch unsere Seele kann sich bedroht fühlen. Unser Haushalt kann sich bedroht fühlen. Alles kann man da im Grunde unterbringen. Das ist sehr viel größer, was jetzt an Schwierigkeiten da ist, als das, was wir, wenn wir bilanzieren, in den Händen haben oder vor Augen haben. Und dann betet Elisa und sagt, Herr, öffne doch dem Diener die Augen für die Wirklichkeit, die nun unser Sehvermögen und unser Hörvermögen übersteigt. Wenn jemand sagt, er glaubt nur, was er hört oder sieht, dann spricht das dafür, dass der sich nicht mal auskennt in der geschaffenen Wirklichkeit. Denn mit unseren Augen, so wie wir sie haben, und wenn sie gesund sind, kommen wir ganz gut klar, um uns hier auf der Erde zu bewegen. Aber zur geschaffenen Wirklichkeit gehört so viel, was wir nicht sehen, weil nur ein begrenzter Ausschnitt von der Wirklichkeit für uns sichtbar ist. Es gibt andere Geschöpfe, die über diese Erde gehen, meist auf vier Beinen, die das viel besser können. Und es gibt Töne, die wir nicht hören. Und wenn jemand hier mit einer Hundeflöte spielen würde, wäre das lautlos für uns, aber jeder Köter würde hier in Bewegung kommen. Das heißt, allein die geschaffene Wirklichkeit ist größer als das, was Menschen hören und sehen. Und dann gibt es noch eine geistliche Wirklichkeit. Und die gehört eben zu dem Bereich, den wir glauben. Ich habe schon, glaube ich, im Bibelkreis mal neulich die Geschichte mit meiner Enkeltochter erzählt. Die saß hinten also im Auto. Meine Tochter war krank und dann kam die berühmte Frage, kann der Herr Jesus die Mama gesund machen? Ich sage, ja, kann er. Dann kam von hinten die Antwort, ja, aber wenn er nun gerade in Afrika zum Beispiel am Heilen ist, kann er denn auch bei uns sein? Und nun erklären Sie mal so einem Kind, dass Gott überall unsichtbar gleichzeitig gegenwärtig ist. Ich habe das versucht mit folgendem Ergebnis. Längere Pause, auf einmal kam von hinten ein richtiger Seufzer, man hörte das. Ja, das muss man denn ja wohl glauben. Und so ist das, glaube ich, auch, wenn wir solche Geschichten hören. Da gibt's was für uns zu glauben. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, was wirklich ist. Mit unseren natürlichen Augen sehen wir oft nur die Schwierigkeit. Schwestern und Brüder, ich bin jetzt 50 Jahre Pastor. Zum ersten Mal blende ich in eine Predigt mit Assistenz von Manfred Wolbert einen Satz ein. Weil bei mir, es ist wirklich wahr, es ist bei mir so, weil in der Bibel steht, der Glaube kommt aus dem Hören, dass ich bisher immer nur geredet habe. Kannst du mir da mal einmal das helfen? Also wir haben folgende Situation in der Regel. Da bin ich. Da sehe ich die Sorgen, die Schwierigkeiten, die muss ich jetzt nicht nochmal aufzählen. Und da gibt's für uns, das ist, glaube ich, für jeden, der heute hier ist, auch Gott. Aber ich sehe Gott immer nur vordergründig durch die Schwierigkeiten. Und manchmal ist es so, und wenn man jetzt spielen könnte, das haben wir nicht so vorbereitet, nur, ich glaube, mit einem Satz, dann sind sogar die Schwierigkeiten, wenn du den mal einblendest, größer als Gott. Und die Hilfe. Klappt das? Das ist schon das Dritte. Jetzt könnte man spielen. Ich ganz klein machen, Gott ganz groß, Schwierigkeiten klein, Schwierigkeiten groß. Also oft ist es auch so, dass Gott verdunkelt von uns nur wahrgenommen wird, weil je nachdem, in welcher Situation wir sind, die Schwierigkeiten unüberwindbar groß erscheinen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir hier nicht auf Erden Sorgen, Schwierigkeiten, Notsituationen haben. Wer das verkündigt, der verkündigt ein schwärmerisches Evangelium. Wir haben aber von der Bibel her folgende Verheißung. Und wenn du jetzt das Dritte einblenden würdest, ja, dass ich in einer persönlichen Gottesbeziehung bin und dadurch die Schwierigkeiten an einen anderen Platz geraten. Die bleiben. Aber ich kann auf einmal anders damit umgehen. Und mit den Sorgen ist es ohnehin so eine Sache. Abgesehen, dass die Bibel sagt, wir sollen eine sportliche Disziplin einführen und alle Sorgen auf ihn werfen. Aber das tun wir ja auch, aber manchmal sind sie wie ein Boomerang und kommen immer wieder zurück. Und wir werden sie nicht los. Es gibt aber auch von unserer Logik ein Problem, eine Problemlösung für Sorgen. Und da bitte ich trotz Hitze wirklich jetzt mal um euer logisches Mitdenken. Von all den Sorgen, die du oder ich mir schon jeweils mal im Leben gemacht habe, sind wie viel Prozent eingetreten? Die meisten nicht. Wenn meine Mutter, als wir so Teenager waren, sagten, bis 10 Uhr seid ihr zu Hause, dann stand sie ab 10 am Fenster und hat sich alle möglichen Sorgen gemacht. Und wir kamen fröhlich um 10:30. Das heißt, es waren lauter überflüssige Sorgen. Also ich gehe mal davon aus, dass von den Sorgen, die wir uns machen, in der Regel 80% gar nicht eintreten, wenn man hinterher die Lösung sieht. Also reicht es, sich schon zunächst mal reduziert auf 20% zu beschäftigen. Und von den 20%, die dann immer noch bleiben, da gibt es Möglichkeiten, dass man sie mit anderen teilt oder was weiß ich. Und dann bleiben vielleicht nochmal die Hälfte über, die wirklich mich betreffen. Und da hat jemand mal vorgeschlagen, man sollte an jedem Sonntag im Gottesdienst noch eine zweite Kollekte einführen, wo jeder seine Sorgen auf einen Zettel schreibt und in einen Kollektenkorb tut und wo man den ganz bewusst nach vorne bringt und Gott dankt. In Osteuropa, in vielen Gemeinden, Harry, da ist es so, als ich das zum ersten Mal erlebte, war ich ja bewegt, aber auch neugierig. Da passiert es, dass laufend aus den einzelnen Reihen Geschwister nach vorne gehen, manchmal auch noch während der Predigt, und einem Bruder, der da sitzt, Zettel abgeben. Also es ist immer Bewegung in der Gemeinde. Auch vor 4 Wochen habe ich das wieder in Königsberg erlebt. Und dann sitzt da einer und hat einen Block und der ist dann am Schreiben, während ich gepredigt habe da und so. Ich denke, was ist hier los? Aber hinterher gibt es einen sehr langen Fürbitteteil. Und dann werden alle diese Dinge, die die Einzelnen da nach vorne gebracht haben, in der Fürbitte an Gott abgegeben. Also man sollte alle Sorgen, die wirklich zu Recht noch bestehen, einkassieren oder aber mit der Gelassenheit leben. Da kann ich sowieso nichts ändern, folglich brauche ich mich auch nicht zu sorgen. Also wichtig ist, ich lebe hier auf Erden, ich weiß realistisch, es gibt Schwierigkeiten, derer sind mehr als derer, die bei uns sind. Wie sollen wir das lösen? Angst ist angebracht. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und dann sieht er auf einmal die Streitmacht Gottes. Und das muss man dann ja wohl glauben. Und das war für Elisa so, genährt war sein Glaube durch Folgendes. Der kannte die Bibel. Und wenn wir jetzt Bibelunterricht hätten, dann würde ich euch an so viele Stellen heranführen können aus dem Alten Testament, die also vorher waren, wo von Gottes Herrschaft, von Gottes Heer, von Engeln erzählt wird, die eingegriffen haben. Das heißt, in Elisa war lebendig, was Gott bis dahin schon in der Geschichte getan hat. Und von daher wusste er, der Gott, an den ich glaube, ist gestern, heute und morgen derselbe. Herr, öffne ihm die Augen für Gottes Wirklichkeit. Und es gibt in der Literatur Geschichten, die auch heute Ähnliches bezeugen. Bei dem Pfarrer Ernst Modersohn habe ich gelesen, dass er von einem Missionar auf Sumatra berichtet. Es war ein Komplott gegen diesen Mann geschmiedet. Man hatte einen Mörder gedungen. einen starken Mann und dieser kommt zurück zu seinen Auftraggebern, verängstigt und sagt, dieser Missionar, der hat ein eigenes Wachbataillon um sein Haus. Da sind so viele Security-Beamte, würden wir heute sagen. Und am nächsten Morgen gehen einige aus diesem Stamm neugierig in die Wohnung des Missionars und gucken immer merkwürdig und er fragt, was ist. Ja, wo hast du die alle untergebracht? Die waren also und erzählten ihm das. Dieser Missionar, der hat das nicht gesehen, der ist nicht abends eingeschlafen und hat da diese feurigen oder ja, die Mächte da um sein Haus herum gesehen und konnte sagen, deshalb kann ich ruhig schlafen. Aber der ihn umbringen wollte. Und solche Geschichten werden häufiger erzählt. Wir waren nicht dabei. Aber ich glaube, wer sein eigenes Leben rückwärts betrachtet, der wird an Situationen erinnert, wo Gott sehr bewusst oder für uns auch manchmal wirklich erst im Nachhinein unbewusst eingegriffen hat und wo wir sagen, also das kann doch kein Zufall gewesen sein. Also persönlich glaube ich ganz kindlich, dass es eine Wirklichkeit gibt, über das hinaus, was ich sehe, schmecke, höre, fühle und dass diese Wirklichkeit mit unserem Glauben zusammenhängt und dass dann, wenn der Herr Jesus das Wort erfüllt, an jenem Tage, also wenn wir rückschauend auf unser gesamtes Leben schauen, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Dann werden alle Geheimnisse unseres Lebens klar. Ich habe einmal als jungen Mann die Corrie ten Boom predigen gehört. Der Name sagt, glaube ich, vielen etwas. Und sie zeigte in die Gemeinde ein Tuch. Das war ein Chaos, was wir da sahen. Kreuz und quer gingen da Fäden, kein Sinn, kein Verstand, kein Muster. Und sie sagte, so empfinden wir oft unsere Situation. Und dann drehte sie dieses Tuch um und dann war das eine Stickarbeit, eine goldene Krone. Und sie sagte, wenn wir erst einmal alles, was uns heute hier bewegt und was manchmal so chaotisch ist oder unüberwindbar groß scheint, irgendwann werden wir das von der anderen Seite sehen. Und dann werden wir merken, dass da ein Muster ist, das Gott für unser Leben selbst entworfen und durchgeführt hat. Also, Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist mein Gebetswunsch für mich, für uns alle, dass wir in den verschiedenen Lebenssituationen wissen, wir sind nicht allein. Und ich habe einen Geburtsjahrgang, wo man Geschichten immer doppelt erzählen kann. Und vor allen Dingen, wo man nicht mehr genau weiß, was man schon mal gesagt hat. Also ich war mal in einer Gemeinde, da waren ungefähr 30 Mitglieder, kleine Gemeinde, die seufzte, dass sie so klein geworden war. Und das war eine Art Stubenversammlung. Und dann fragte ich sah Leute, wie viel sind wir heute? Ja, man guckte sich um, 30. Ich sage, nein. Zählten Sie nochmal? Doch, 30. Ich sage, nein. 31. Jemand hat von euch am Anfang Gott gedankt, dass Jesus gegenwärtig ist. Wir sind zumindest, meine Schwestern und Brüder, immer einer mehr, als wir zählen können. Weil wir an einen Herrn glauben, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Gesehen, sichtbar, haben wir ihn vermutlich nicht. Aber mit ihm sind wir eigentlich immer in der Überzahl. Und mit ihm, wenn wir das glauben, sind auch Probleme, die da sind und die vielleicht auch in der Entwicklung einer Gemeinde da sind oder die bei Planungen da sind, die uns so groß erscheinen. Bevor das Land Kanaan eingenommen wurde, werden Kundschafter ausgesandt. Von jedem Stamm einer. 12 gehen los. 2 sind uns sind alle mit Namen bekannt, aber 2 haften in unserem Gedächtnis, Josua, Kaleb. Und sie kommen wieder. Und was erzählen sie? Sie erzählen alle dasselbe. Aber sie ziehen aus dem Tatbestand unterschiedliche Schlüsse. Sie sagen, da sind so große, starke Männer, fast Riesen. Also da kriegt man ja richtig Angst, wenn man die sieht. 10 sagen, das schaffen wir nicht, da gehen wir nicht hin. 2 sagen, da gibt es Trauben und haben sogar welche mitgebracht. Das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Lasst uns gehen und dieses Land einnehmen. 2 gegen 10. Alle haben dasselbe gesehen, aber alle unterschiedlich bewerten sie das. Und so ist das immer hier auf Erden. Und deshalb muss man sich auch nicht wundern, wenn man bei irgendeinem Beratungspunkt unterschiedliche Meinungen hat. Wichtig ist, dass wir wissen, wir dürfen die Schwierigkeiten, die denkbar sind, nicht losgelöst von Gott denken. Wenn wir im Blick auf die Welt nachdenken, über das, was diese Welt bewegt und Sorge macht, dann müssen wir als glaubende Menschen immer beides zusammen sehen. Die Nöte, die da sind, und Gott, dem wir sie bringen können. Und das ist unser Privileg. Manchmal, und das höre ich auch so als Spruch bei anderen, wenn ich sie besuche, fragen Leute, wie werden die, die nicht glauben können, eigentlich damit fertig? Also wenn ich das nicht auch noch könnte, dann wäre das ja fast zu schwer, zu erdrückend, was ich gerade durchmachen muss. Gut, also dem Gehasi sollten die Augen geöffnet werden. Aber im Blick auf das feindliche Heer betet Elisa, Herr, schlage sie mit Blindheit. Und im Blick auf manche Dinge, die wir so zu sehen bekommen in unserer Welt, auch in unserer digitalen Welt, und da gibt es so viel Dreck und so viel Schmutziges, da würde ich auch beten, Herr, schlag uns mit Blindheit, dass das nicht einen Platz findet in unseren Herzen. Dass das, was wider uns ist, was gegen uns ist, nicht in uns Raum machen kann. Schlage sie mit Blindheit. Und nun hat er eine Kriegslist. Die ist nicht unter der Überschrift absolute Wahrheit anzusiedeln. Er selbst geht zu diesen Leuten und sagt, kann ich euch behilflich sein? Ihn suchten sie ja, aber er wusste, derer, die um mich sind, sind mehr als die, ich kann mich denen stellen. Und die haben keinen Blick für die göttliche Realität. Und er sagt, ja, wir wollen also den Elisa kennenlernen, ja, ich werde euch zu ihm führen. Und er führt sie nach Samaria, heißt es hier. Und zwar da, wo die israelischen Truppen schon auf sie warteten. Und diese ganze Truppe kann dort gefangen genommen werden. Und der Feldherr der Israelis, der denkt, so wie damals Kriegsrecht brutal war, die können wir jetzt alle umbringen. Und schon im Alten Testament, bei all den vielen grausamen Geschichten, die da auch sonst drinstehen, wenn man mal das Alte Testament komplett liest, atmet etwas durch von dem, was wir seit der Bergpredigt durch Jesus wissen. Nämlich, mach dir Freunde mit deinen Feinden. Bring sie nicht um. Deck ihnen den Tisch. Und dann heißt es, da war ein großes Gelage, ein großes Fest. Aber der letzte Satz ist schön. Fortan hatten die Israelis von diesen nichts mehr zu fürchten. Also hier leuchtet etwas durch, was nachher im Neuen Testament ja für uns eine Erklärung ist, auch für das, was vorher manchmal, wenn Spötter uns aufmerksam machen auf grausame Taten da im Alten Testament, dass wir an einen Herrn glauben, der uns gesagt hat, wir haben unsere Feinde zu lieben. Was ist das, wenn ihr die liebt, die euch lieben, sagt Jesus. Das erlebt man auch ohne Christus. Das ist dann nur ein Echo auf empfangene Güte. Nein, Liebe bedeutet auch für glaubende Menschen, wenn sie sie anderen schenken, eine Art Vorschusszahlung, wo man nicht nach Rentabilität fragt, wo man sich aber freuen darf, wenn das Zeichen, das ich sende, so beantwortet wird wie hier. Sie hatten fortan Frieden. Also eine alte Geschichte vom verborgenen Beistand habe ich sie überschrieben. Wir dürfen in die neue Woche gehen und überhaupt unseren Lebensweg mit Jesus gehen und wissen, derer, die auf unserer Seite sind, und wir können vom Neuen Testament her vor allen Dingen das in der Einzahl sagen, der, der auf unserer Seite ist, Christus, ist größer als derer, die alle gegen uns sind oder wo sich Schwierigkeiten auftürmen. Schwierigkeiten gibt's, aber wenn wir sie durch Gott sehen, treten sie nicht zwischen Gott und uns. Und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Und mit unserem Gott dürfen wir wissen, dass der, der in uns ist, stärker ist als alles, was gegen uns ist. In diesem Glauben weichen nicht alle Schwierigkeiten, aber wir stehen ihnen anders gegenüber. Und Einstellungen, das gilt insgesamt fürs Leben, Einstellungen zu auch objektiven Tatsachen sind größer als die Tatsachen selbst. Es kommt wirklich darauf an, mit welcher Einstellung ich den Nöten, den Sorgen ins Gesicht sehe. Wenn sie unmittelbar auf mich einprallen, dann stöhnen wir, oh weh, Herr, was soll werden? Wenn sie nur mittelbar da sind, weil Gott dazwischen steht, dann danken wir, dass wir hier schon auf der Erde Teilhaber des Sieges Gottes sind, der einmal für alle gültig werden wird. Amen. Oder lasst mich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ein Schmetterling hatte sich verirrt, war in der Küche und flatterte an der Glasscheibe rum. Ein Spatz sah den und kam auf den zugeflogen. Die ganze kreatürliche Angst des Schmetterlings war spürbar, als er diesen Feind sah. Der Schmetterling ahnte, das ist mein Ende, und der Spatz dachte, da gibt's eine leckere Mahlzeit. Aber nichts passierte, weil diese unsichtbare Scheibe dazwischen war. Wenn der Schmetterling das Unsichtbare hätte sehen können und ähnlich wie Elisa ein gläubiger Schmetterling gewesen wäre, dann hätte er da gesessen und hat gesagt, kannst ruhig kommen. Aber ich wünsche euch alles Gute.